Ja, wie mich die Andrea schon angekündigt hat, ich werde heute einen Vortrag halten über das Geldsystem und seine Auswirkungen. Mein Name ist nochmal Karl Zeilhofer. Ich bin kein studierter Ökonom oder so, ich bin Techniker, angehender Diplom-Ingenieur. Mich beschäftigt das Thema privat immer wieder seit einigen Jahren und ich halte das Thema für so wichtig und es ist, wie es in der breiten Bevölkerung, einfach fast nichts drüber bekannt. Die Auswirkungen spüren wir, sehen wir, aber die Ursachen sind scheinbar so verschleiert, dass man es eben nicht direkt erkennen kann. Jo, so wie man es grundsätzlich lernt in der Volksschule oder so oder in der Schule halt, läuft das so, dass manche Leute haben einen Überschuss an Geld, denen bleibt was über, die dann sparen, legen das Geld auf die Bank und Leute, die gerade Geld brauchen, weil sie Haus bauen oder sonst was machen und einfach einen Kredit aufnehmen wollen, kriegen dann das Geld für die Sparer zu ein bisschen einem höheren Zinssatz und der Differenzzinssatz ist halt dann quasi die Gewinnmarge von der Bank und mit dem verdient die Bank ihr Geld und ja, so rennt das Ganze. Das ist die Denkweise quasi aus einer einzelnen Person, so wirkt es. Ja. Aber wenn man sich das im Großen und Ganzen anschaut, dann muss man sich halt mal die Frage stellen, wo kommt das Geld überhaupt her? Ja, es ist nicht so, dass vor 50 Jahren hat jeder 10.000 Euro oder Schilling gekriegt und seitdem arbeitet man damit irgendwie, sondern das kommt ja irgendwie mal in den Kreislauf. Ja. Die Notenbank, die druckt einen Geldschein, aber deswegen ist er dann noch nicht im Kreislauf. Und der wird ja dann auch nicht irgendwem geschenkt und sagt, da schau, ich habe den gedruckt und bitte arbeite damit, tu was damit, kauf da was. Und das läuft ja halt so, dass Geld entsteht, wenn man einen Kredit aufnimmt. Und das heißt, das Geld, das man sich über einen Kredit holt, das hat vorher noch gar nicht gegeben. Das ist eigentlich der Kernpunkt von dem ganzen Vortrag. Das ist ja, im ersten Moment eigentlich unglaublich, ja, weil die Bank tut ja so, wie wenn sie das Geld von woanders herkriegt und hat Kosten dafür und das tut ja weh, dass das Geld hergibt und eigentlich will sie es ja nicht hergeben, aber gegen einen Zins, das macht es großzügigerweise. Und Fakt ist halt aber, dass das Geld erst durch den Kreditvertrag entsteht. Ja, das ist der Kernpunkt, wie gesagt. Die Folge daraus ist auch, dass die Schulden und alle Guthaben immer gleich viel sind. Also wenn man jetzt in Österreich, sage ich mal, als eine geschlossene Wirtschaft betrachtet, ist ja nicht. Wir haben einen Exportüberschuss, aber lassen wir das einmal außen vor. Dann heißt es, wenn jeder seine Schulden zurückzahlen würde, dann hätten wir auch kein Geld mehr. Es hätte keiner mehr Guthaben, es hätte keiner mehr Schulden. Das ist die Konsequenz daraus. Und gerade aus der, ich sage einmal, ja, in der Politik hört man immer wieder den Satz, ja, wir müssen quasi schauen, dass wir keine Schulden haben. Weder der Staat noch ein privater Unternehmer oder Einzelperson, man sollte halt einfach keine Schulden haben. Ja. Das ist, für Einzelpersonen kann man das machen, die ist dann quasi auf der glücklichen Seite und profitiert aber davon, dass wer andere dafür Schulden hat. Weil wenn es keine Schulden gibt, wie gesagt, gibt es eben kein Geld und wir hätten kein Tauschmittel zum Wirtschaften. Gerade in der Politik wird halt immer gesagt, die Staatsschulden müssen wir zurückzahlen und dürfen sie nicht erhöhen. Und das ist eine Forderung, die gut, kann man von mir aus stöhnen, ja, aber da muss irgendein anderer Sektor in der Volkswirtschaft die Schulden übernehmen. Also zum Beispiel eben Unternehmen oder private Leute. Irgendwer übernimmt die Schulden dann. Dann zahlen wir die Schulden, also die Zinszahlungen dann nicht mehr über die Steuereinnahmen, so wie es halt jetzt passiert, zum Großteil. sondern dann stecken die Zinszahlungen in den Produktpreisen drinnen. Man ist dann sehr jetzt nah, weil die Unternehmer haben Schulden, müssen Schulden machen, weil der Staat alleine, also die Schulden reichen nicht aus. Da ist nur immer zu wenig Geld da. Die Industrie hat Schulden und die Schulden oder beziehungsweise die Zinszahlungen für die Schulden stecken natürlich dann in den Produktpreisen drinnen. Das ist auch recht eine interessante Tatsache. Selbst wenn man glaubt, ja, ich habe ja eh keine Schulden, ich zahle keine Zinsen, ich unterstütze die Banken nicht. Das stimmt einfach nicht, weil man zahlt es in den Produkten mit. In einem Semmel beim Bäcker zum Beispiel hat man ungefähr 40% an Zinsanteil. Das heißt, Zinsen, das ist halt ein Einkommen, das was ohne Arbeit passiert. Also da gibt es halt Leute, die haben zu viel Geld oder geben halt Geld her gegen Zinsen und die brauchen deswegen vielleicht nicht arbeiten gehen, wenn sie genug Geld haben. Das heißt, es gibt immer zwei Arten von Arbeitslosigkeit. Die einen, die was halt am Hungertuch nagen. Und die anderen, die was halt zu viel vor allem haben und auch nicht mehr arbeiten müssen. Ja genau, also 40% beim Semmel und bei Wohnungen können das bis zu 70-80% an Zinszahlungen sein. Und wenn man sich das einmal überlegt, ist ja das eigentlich, ja, irgendwie fühlt man sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Gerade jetzt bei einer Miete zum Beispiel, was ja doch ein nennenswerter Anteil von den Ausgaben ist, da zahlt man 80% von der Miete an irgendwen, der nichts arbeitet dafür. Ja, und man selber muss aber das Geld durch Arbeit erwirtschaften. Oder anders gesagt, wenn man die Zinsen weglassen würden, dann könnte man vielleicht ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr daheim bleiben und nicht arbeiten und es ging halt allen gleich gut. Also, ja, scheint utopisch. Ja, wir haben ein weites Zinssystem und müssen damit leben. Ja. Es gibt dann den Begriff Nettozinsgewinner. Den habe ich auch recht interessant gefunden, wie ich das erste Mal gehört habe. Da wird quasi ausgerechnet über die gesamte Geldmenge, die man halt in einem Kreislauf hat, wird umgerechnet dann auf eine einzelne Person. Und dann kann man durchschnittlich sagen, die Person zahlt so und so viel Zinsen für das Geld. Also bei den Staatsschulden sind es zum Beispiel 25.000 Euro pro Kopf und Nase, also wirklich alle 8 Millionen Leute, nicht nur die Arbeitenden. Wie gesagt, dann haben eben die Unternehmer und die privaten Leute auch noch Schulden. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, wie groß das die Schulden pro Kopf dann wirklich sind, aber es wird irgendwo bei 100.000 Euro oder so sein, was quasi jeder Schulden hat, ja, ob er das jetzt so direkt sieht und spürt oder nicht. Und er zahlt auch eben, wie gesagt, irgendwie die Zinsen dafür, also bei 100.000 Euro, sagen wir 5% sind 5.000 Euro. Und ein Nettozinsgewinner ist dann eben jemand, der so viel Geld gewinnbringend angelegt hat, der dann eben im Jahr mehr wie 10.000, wie 5.000 Euro an Zinserträgen einnimmt und dadurch sozusagen ein Nettozinsgewinner ist. Laut der Wissensmanufaktur, das ist eine Plattform in Deutschland von Andreas Popp, das ist eine recht interessante Persönlichkeit auch. Übrigens, ich habe so Zettel gemacht, kleine Handouts, wo das Wichtigste nochmal draufsteht und auch zum Nachrecherchieren für die besonders Interessierten. Also liegen dort am Infotisch. Ja, eben laut der Wissensmanufaktur liegt das Vermögen, das man gewinnbringend anlegen muss, ungefähr bei 500.000 Euro. Jetzt kann sich jeder für sich überlegen, gehört er da dazu oder nicht. Das heißt, wenn ich mir 500.000 Euro angelegt habe, dann bin ich auf der positiven Seite und ansonsten bin ich ein Nettozinsverlierer. Da gehört sicher der Großteil der Bevölkerung dazu und das führt eben über die Jahre dann dazu, dass ständig Geld von den Arbeitenden zu den Reichen fließt. Wichtig ist auch, oder möchte ich sagen, dass mir jetzt nicht darum geht, dass ich einzelne Persönlichkeiten da irgendwie angreife, die dann ja nur das, was das ganze System halt anbietet, sage ich mal. Jetzt viel Geld hat und geht auf eine Bank, die Bank bietet einem irgendein Produkt an, wo er halt dann Zinsen dafür kriegt und er nimmt das in Anspruch. Und die meisten Leute wissen das gar nicht, welche Mechanismen das dann eigentlich damit in Zusammenhang stehen. Das heißt, es geht jetzt nicht um einen Angriff einzelner Persönlichkeiten, sondern das System an sich hat das so eingebaut. Die Konsequenz ist halt dann daraus, dass das auch die Leitung spüren und gefühlt halt immer weniger irgendwie zum Leben übrig bleibt. Der Tobias sagt immer, am Ende vom Geld ist immer mehr Monat übrig. Nachdem ja, wie gesagt, Geld ausschließlich durch Kredite entsteht, und die Kredite ja Zinsen fordern, ist es dann auch so, dass das Geld für die Zinsen im Moment gar nicht da ist. Also ganz einfaches Beispiel, sagen wir, es gibt noch keine Wirtschaft und es gibt eine Bank und mich und ich hole mir von der Bank jetzt 100 Euro, dann kann ich ein Jahr damit tun, was ich will, oder für mich aus zwei Leute, dann können die untereinander wirtschaften. Aber am nächsten Jahr, also am Ende vom Jahr, will die Bank dann 5 Euro von jedem nur dazu haben. Aber es sind, wenn wir jetzt von zwei Leuten reden, nur 200 Euro im Umlauf, aber haben mechertens, wenn wir schuldenfrei sind, mechert 210. Das geht sich einfach nicht aus. Ja. Also das ist der Grund, warum überall das Geld fehlt. Ja. Die Konsequenz daraus ist dann, dass das irgendwie dann am Laufen gehalten wird, ist, dass man halt die Wirtschaft eben mitwachsen muss. Ein bisschen was kann man abgelten über die Inflation, das heißt, das Geld wird entwertet, aber wir brauchen das Wirtschaftswachstum. Die Politiker reden immer nur davon und schreiben sie das auf die Werbeplakate und sowieso, und das ist eigentlich ja, wie Gott gegeben, dass die Wirtschaft wachsen muss. Warum das so ist, über das redet keiner. Ich sehe da ganz klar den Grund eigentlich nur in dem Zinssystem unseres Geldsystems. Ja. Es ist ja halt auch die Frage, wohin wächst das Ganze dann? Weil ewiges Wachstum, das funktioniert in einer begrenzten Welt nicht. Das führt halt dann dazu, dass alle paar Jahrzehnte immer wieder mal eine Währungsreform gibt oder ähnliches, irgendwie quasi ein Neustart vom System. Wann der Zeitpunkt kommt, das möchte ich jetzt kurz in einer Grafik ein bisschen veranschaulichen. Auf der Achse haben wir die Zeit. Und da sind die Einkommen. Und das Einkommen, das gesamte Einkommen der Volkswirtschaft wird ja gemessen mit dem Bruttoinlandsprodukt und das wächst über die Zeit annähernd linear. Und das Geld, die Geldmenge, ja, die was halt dann quasi dafür verantwortlich ist, dass er Zinsen zahlt wird, die wächst aber exponentiell und die Zinsen müssen aber irgendwie von der arbeitenden Gesellschaft halt bezahlt werden. Am Anfang ist die Geldmenge recht wenig und irgendwann wächst halt das eben exponentiell, so schaut eine exponentielle Kurve aus. Und quasi das da dazwischen, das ist zum jeweiligen Zeitpunkt, das, was den Leuten im Durchschnitt übrig bleibt. Und irgendwo da gibt es dann einmal einen Maximalwert zwischen den beiden Kurven. Da sind wir jetzt in unserer Zeit ungefähr bei 1990 herum. Das heißt, zu der Zeit war das für den Durchschnittsbürger so, dass er für seine Arbeit am meisten kriegt, da ist am meisten übrig geblieben. Seitdem wird irgendwie immer alles teurer, aber das Einkommen wird trotzdem nicht mehr und ja, wie gesagt, am Ende vom Geld ist immer mehr Monat übrig. Und Prognosen sagen halt, dass wir jetzt da irgendwo da kurz davor sind und der Punkt, der ist bald einmal erreicht. Jetzt da genaue Jahreszahlen zu nennen, kann ich nicht machen oder ist schon gewesen, na, wenn ich es noch nicht war, ein Reset so richtig vom System haben wir noch nicht gehabt. Dabei wird nur geschaut, dass man immer mehr Geld erzeugt, also die EZB schüttet immer mehr Geld aus. Ja, Griechenland und die ganzen PIGS-Staaten, wie es so schön genannt werden, kriegen immer mehr Geld und das heißt, ja, die Geldmenge steigt momentan noch extrem an, in der Hoffnung, man kriegt dadurch die Wirtschaft auch wieder in Schwung. Nur, dass sich das halt irgendwie nicht ausgeht, das leugnen die Leute halt, die da irgendwie an den Hebeln sitzen. Also, es wird halt immer davon geredet, dass die Wirtschaft wachsen muss. Als Konsequenz sehe ich jetzt persönlich auch daraus, oder darin, dann die sogenannte geplante Obsoleszenz, hört sich kompliziert an, das ist quasi das, dass man Produkte so gestaltet, dass sie nicht ewig halten, von Haus aus, schon mit Absicht. Damit das Unternehmen halt möglichst bald wieder das Produkt verkaufen kann, weil wenn auch jeder quasi alles hätte und keiner braucht mehr was, dann steht die Wirtschaft. Und das ist eigentlich ganz paradox, dass das irgendwie zu einem Problem führt. Ja? Wenn auch jeder alles hätte, müsste man glauben, wir sind alle glücklich, keiner braucht mehr arbeiten, nur weiß nicht, Nahrungsproduktion, okay, müssen wir noch machen, aber an und für sich war das ja das Ziel einer zivilisierten Gesellschaft, dass irgendwie alles da ist und
Beispiel Glühbirne, ne? Stunden.
Genau, wird als typisches Beispiel dafür hergenommen. Es wird behauptet, dass man Glühbirne weit robuster bauen könnte, dass es weit länger hält. Da gehen halt die Meinungen voneinander, weil wenn man es nicht so hell brennen lässt, dann hält es zwar länger, aber hat einen schlechteren Wirkungsgrad.
Vor 20 Jahren haben die Glühbirne länger gehalten, weil die DDR unsere Glühbirne kaufte aus 100.000 Stunden gehalten. Und so haben wir die Grenze gefallen, muss man das weggelassen.
Ja. Welchen Wirkungsgrad die Glühbirne aber gehabt hat, ist gut, ist vielleicht eine andere Geschichte.
Ja, also, schlechter Wirkungsgrad wie eine normale Glühbirne kann es eh nicht
tun. Naja, man kann es, sage ich mal, orange dahin glimmen lassen, dann wird die nie hin. Ja.
Nein, die hat normal schon nicht.
Aber gut, ich will jetzt über das Thema da jetzt nicht. Nein,
nicht
genau, es ist eins von den Punkten. Man findet da Beispiele im Internet, dass in Drucker so Zähler eingebaut sind, nach so und so vielen Seiten oder Patronen ist das Ding einfach kaputt. Ja. Und das Gerät hat mechanisch und technisch überhaupt gar nichts. Es wird nur über die Software gesagt, ich druck nichts mehr. Und ein russischer Hacker sozusagen hat sich das einfach nicht gefallen lassen. Wenn man ins Geschäft geht, dann sagen die, naja, kauft halt einen neuen, kostet eh nicht mehr viel, kostet 50 Euro Drucker oder 100 Euro. Und reparieren soll sich sowieso nicht aus und der hat das halt nicht eingesehen und der hat das dann so weit getrieben, dass er den Chip gefunden hat, der was das abgespeichert hat, wie viele Seiten das gedruckt worden sind. Wenn man den austauscht, dann geht der Drucker wieder wie neu. Also, ja, ein krasses Beispiel. Und ich eben persönlich sehe ich eben auch das Geldsystem als Ursache für solche Entwicklungen. Weil an sich müsste man ja, also ich bin selber Techniker und ich möchte da eigentlich alles so langlebig wie möglich bauen und auch haben. Mir soll das Ziel sein, aber nachdem eben die Unternehmen immer mehr Gewinn machen müssen, das geht einfach nicht, dass ein Unternehmen nächstes Jahr mal weniger Gewinn macht, als wie das Jahr davor. Und warum eigentlich, das wird einem selten wirklich bewusst. Ja, dann möchte ich vielleicht abschließend noch sagen, zu der Politik. Ich habe da irgendwie dann einmal so ein Aha-Erlebnis gehabt. Einerseits, ich habe im Sommer hat der Stronacher an seinen Ideenwettbewerb ausgeschrieben gehabt wo man halt quasi seine Idee vorgestellt hat, wenn man Bundeskanzler wäre. Und da habe ich die vorgestellt gehabt, dass man die Geldschöpfung, ja, auf das muss ich nachher noch zurückkommen, dass man die Geldschöpfung eben in staatliche Hand bringt und nicht, so wie es momentan ist, bei den privaten Banken liegt. Also das Geld wird dann nicht vom Staat ausgegeben, sondern wirklich von den privaten Banken. Dass man das eben zurückbringt in staatliche Hand, weil das ist so wie, so wie das Straßen gibt, dass die Autos halt fahren können, liegt auch nicht in privater Hand. Um das kümmert sich der Staat, dass Straßen da sind. Und das Geld ist ja auch nichts anderes als wie ein Austauschmittel. Das muss halt einfach da sein, damit es halt funktioniert. Das soll ja nicht irgendwie ein Selbstzweck für sich sein und was und Kosten verursachen. Und wenn das eben der Staat in der Hand hätte, dann kamen dann die Zinszahlungen zumindest dem Staat zugute und eben nicht privaten Unternehmen. Eine Bank kann man eröffnen, wenn man 5 Millionen Euro Eigenkapital hat und recht viel mehr braucht man dazu nicht. Ja. Naja, und ich habe die Idee dort eben vorgestellt und bin zwar vor 700 Einreichungen schon recht weit vorne gewesen, auf jeden Fall unter Platz 20, so viel weiß ich, dann ist es nicht mehr gereiht worden, aber ja, das Ganze ist trotzdem irgendwie untergegangen, Platz 1 war ich nicht. Das war meine persönliche Erfahrung mit Politik und dem Geldsystem. Es hat auch keiner irgendwie so den Anstand gemacht, also besonders auch der Stronach, mit dem habe ich ja auch persönlich geredet. Also ich habe den Eindruck gehabt, er weiß nicht wirklich, von was ich rede. Und das hat mich schon sehr enttäuscht, dass man als 80-Jähriger oder so das irgendwie noch nicht mitgekriegt hat. Und er ist ja auch einer, der immer sagt, Schulden reduzieren und man darf keine Schulden machen. Und ja, aber wenn keiner Schulden macht, gibt es eben kein Geld. Da war ich irgendwie enttäuscht von der Person an sich, weil grundsätzlich hat er, glaube ich, gute Vorsätze, aber gut, ich würde jetzt nicht politisieren. Und dann habe ich vor kurzem den Film gesehen, Master of the Universe, ist ein österreichischer Dokumentarfilm, wo ein Investmentbanker aus Deutschland, der mit 40, 50 irgendwann im privaten Ruhestand gegangen ist, der wird dort eben interviewt. Und der hat das ganz klar beschrieben, wann man als Investmentbanker, also in der Karriereleiter aufsteigen möchte, dann redet man nicht über Politik. Das ist einfach ein komplettes Tabuthema. So, es ist ja so, dass die Politiker nicht über das Geldsystem sprechen und die Investmentbanker reden nicht über Politik. Also das sind zwar völlig entkoppelte Bereiche, die aber dann irgendwie eigentlich gehören zusammen. Die sollten sich untereinander Gedanken darüber machen. Ja, und das erklärt irgendwie auch, warum das so lang so laufen kann und in meinen Augen eben dermaßen verkehrt und ja, das Geld dient eben nicht dem Menschen, sondern es dient der Mensch dem Geld. Ja, wegen der Geldschöpfung, es gibt eben schon die Notenbank oder Nationalbank, die Geld ausgibt, das sind dann wirklich Euroscheine oder eben digitales Zentralbankengeld, das an die Geschäftsbanken vergeben wird. Das ist aber nur ein kleiner Teil der gesamten Geldmenge, die im Umlauf ist. Der größte Teil ist eben das sogenannte Giralgeld, so wie es jeder kennt vom Girokonto. Das sind einfach Bits und Bytes auf dem Computer und die entstehen halt eben auch durch Kredite, wenn man das Konto zum Beispiel überzieht oder halt wirklich einen Kredit aufnimmt. Und das Geld macht eben die private Bank selbst. Also das ist, wie gesagt, eigentlich so unglaublich. Das nur Unglaublichere ist eigentlich das, dass die Bank dann Sicherheiten verlangt. Also bei so einem Häuselbauer kennt man das eh. Die Bank steht im Grundbuch, das Häusl gehört der Bank, so, bis dass der Kredit abzahlt ist. Und ja, es ist ein bisschen ganz komisch, dass an die Bank was gibt, das was vorher noch gar nicht gehabt hat. Erst durch die Kreditvergabe entsteht da was. Dann zahlt der Bankkunde dann Zinsen und falls er es dann irgendwann mal nicht mehr zahlen kann, dann kommt die Bank auf einmal durch das, dass nichts hergeben hat, oder quasi was nichts hergeben hat, auf einmal zu einem realen Haus. Und ja, den Missstand hat in den 60er Jahren in die USA ein Architekt einmal wirklich vor Gericht durchgebracht, der hat einfach seine Schulden nicht zahlen können und hat es dann auch nicht gezahlt und die Bank ist drum gefallen. Also der hat, also die Bank hat dann eben auch nicht das Haus gekriegt. Das ist der einzig bekannte Fall, wo eben einer von den kleinen Leuten quasi mal gegen die Bank aufgrund der Tatsache, dass die Bank das Geld selber erzeugt, gewonnen hat. Ich weiß nicht, was dann hinten nachher geschehen ist vor der Gesetzesgebung, dass das nicht mehr wieder passiert ist. Das darf mich stark interessieren. Also wenn ihr was dazu weiß, bitte melden. Ja, gibt es irgendwelche Fragen?
Der Franz Hörmann, du hast, du machst jetzt diesen Prozess bald gegen die Banken generell.
Genau.
Das ist wieder überhaupt kein Problem, aber interessant.
Also, der Franz Hörmann, Professor Hans Franz Hörmann, das ist ein Wirtschaftsprofessor auf der WU Wien. Den habe ich auch schon mal persönlich erlebt in Linz, wie er einen Vortrag gehalten hat. Der hat jetzt neben einem Verein gegründet, der nennt sich Kreditopferverein. Und der mich wird jetzt einfach über den Rechtsweg genau das anfechten, wie das, was ich gerade von dem aus der USA erzählt habe, dass das einfach alles nicht sein kann, so wie das da gerade rennt. Und er selber sagt, sie können nur gewinnen. Also wenn sie den Prozess nicht direkt gewinnen, dann treten sie zumindest so eine Welle los in der Bevölkerung, dass dann irgendwie hintumme dann was passieren wird. Also das ist eine sehr interessante Entwicklung. Wann da jetzt wer ist oder wer wen kennt, der halt große Schulden hat, vielleicht die auch nicht mehr ganz leicht zurückzahlen kann oder gar nicht mehr zurückzahlen kann, dort melden bitte, die machen ein Sammelklage, sie warten glaube ich auf, ich glaube 2000 Leute oder so. Man hat einen Selbstbehalt von irgendwo 300 bis 700 Euro und die Chancen stehen groß, dass man da zumindest einen Großteil des Kredites nachgelassen kriegt. Angeblich haben sie in Deutschland schon einen Erfolg gehabt, mit, wo einer eben dann nur mehr 50% zurückzahlen hat müssen. In Deutschland gibt es eben eine ähnliche Bewegung vom Rechtsanwalt namens Hans Scharf. Und der hat selber auch Schulden und zahlt jetzt einmal keine Zinsen und keine Rückzahlung mehr zurück. Also der hat das eingestellt und der schaut, dass er Leute auf die Füße bringt und über den Rechtsweg gegen die Banken vorgeht. Dass irgendwie der Vertrag, also beim Vertragsabschluss hat es da irgendein Problem. Ich bin kein Jurist, ich kenne mich da zu wenig aus. Ja, ich glaube, dass es eher um das geht, dass die Bank das vorher gar nicht im Eigentum gehabt hat. Weil es eben erst durch den Vertrag selber entsteht. Und ja. Kerstin, also meine Frau, die studiert Jus und die hat auch gesagt, das vom Vertrag her, das dürfte was ganz was Grundsätzliches im bürgerlichen Gesetzbuch oder so sein, wie ein Vertrag zum Stand gekommen hat und das ist eben da dann nicht der Fall. Und der Michael hat quasi dann die Verträge als nichtig erklären. Was dann zu einer Neuverhandlung der Kreditverträge führt.
Warum genau, wenn einer hat jetzt so einen Kreditkopf, das Haus ist fertig gebaut, dann ist das Haus da, das Geld aufgebracht, praktisch braucht man dann nicht mehr zurückzuhören, kann die Bank schaut auf den und ist gut gegangen.
So irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beurteilen, in welche Richtung das jetzt dann schlussendlich geht. Ja. Ich hab's so verstanden. Ja. Oder hast du das von anders reiten? Okay, ja.
Das war ja eigentlich super, oder?
Ja, das ist eine sehr unterstützenswerte Bewegung. Also das ist einmal was, wo einer, wie gesagt, er ist Wirtschaftsprofessor, es ist nicht irgendeine Person. Ich sehe da eigentlich großes Potenzial, dass er da mal wirklich was tut.
Das sind ganz
schlussendlich muss es dann zu dem führen. Ja. Also, dass man jetzt einfach ein paar Kreditnehmer quasi einen Kredit ein wenig nachlässt und dann sagt man wieder, ja, eigentlich dann wieder weiter wie vorher, das wird es glaube ich nicht sein.
Aber wie ist denn das gewesen? Also, ursprünglich war ja diese Überprüfung immer beim Grundherrn, also beim Fürsten in der Region oder beim Kaiserkönig, oder das war immer eine staatliche Hand eigentlich, aber wie ist das dann entstanden, dass man mit einer Fett ausgegeben wird?
Also ich weiß nicht, ob man das, der Chef, das gehört, die ganze Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt so astrein wiedergeben kann. Von dem Film Goldschmidt Fabian, Gib mir die Welt und plus 5%, steht auf dem Zettel da droben, ist ein Zeichentrickfilm. Ich habe mir den persönlich, glaube ich, 6-mal angeschaut, bis ich den ganzen Inhalt geschnallt habe. Und da wird es halt so dargestellt, dass da eben die Goldschmiede gegeben haben, hat. Und die haben halt die Münzprägung übergehabt und irgendwann ist das dann leid mühsam geworden, dass sie mit den Münzen mitzahlen. Und jetzt haben sie einfach die Münzen beim Goldschmied eingelagert und dafür haben sie eine Quittung bekommen. Ja, du hast da bei mir so und so viel Guthaben. Und das hat dann zu dem geführt, dass eben, das war dann sozusagen der erste Geldschein, also nur mehr ein Zettel. Und die Leute haben dann angefangen, mit dem auch zu bezahlen. Also weil wenn der andere, der den Zettel annimmt, eh weiß, ja, das Geld liegt halt dort und gehört eigentlich mir, passt ja das. Ja. Und so hat sich da halt dann ein Papiergeldverkehr entwickelt und die Goldschmiede sind dann draufgekommen, dass das Gold eigentlich eh nur mehr bei einer liegt und draußen sind nur mehr die Zettel. Und somit hat es dann angefangen, dass sie eben quasi Quittungen ausgeben haben, die nicht mehr gedeckt gewesen sind. Das heißt, so wie wir es heute auch haben, oder was heißt, wie wir es heute haben? Ja, doch.
Das ist den Goldwert nicht.
Nein, ums Gold geht es ja gar nicht mehr. Also, der Tobias Plettenbacher sagt.
Damals ist es ja darum gegangen, oder?
Damals.
Gold für ein Zehner geben.
Genau, damals war das so.
Nein,
genau. Heute ist das gesetzliche Zahlungsmittel der Euro-Schein und die Euro-Münzen. Und nämlich nur das. Ja. Also ein Girokonto ist, wenn es heute fortkommt, kein gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist nur so, dass jeder damit arbeitet und es akzeptiert jeder und es funktioniert. Also beim Herfahren habe ich mir das so gedacht, das war so, wie wenn der Biller lauter Gutscheine ausgibt und das kann auch jeder brauchen und jeder akzeptiert es, jeder nimmt es an, dann sind nur mehr Billergutscheine im Umlauf und ja, es ist so wie eben mit Giro. Geld, das Giralgeld.
Es gab ja bis 1946 Golddeckung. Ne? Das Geld musste über Goldwert gedeckt sein. Nach kompletten Wunsch hat man die Golddeckung aufgehoben, damit begann die riesige Spekulation, Superspekulation, die begann unter Thatcher, unter der englischen Premierministerin. Die hat den Geldmarkt vollkommen frei angegeben. Liberalisieren hat die Geldleute, wissen schon, was zu tun ist.
Momentan haben wir die Situation, dass sehr viel von dem ganzen Geld in Finanzblasen ist. Das heißt, es hat nichts mit dem realen Warenverkehr zu tun, sondern das ist quasi ein Casino für sich. Ja? Und die große Gefahr ist mehr oder weniger, wenn das Geld dann auf einmal in den realen Warenverkehr kommt, dann haben wir eine Hyperinflation, weil dann so viel Geld quasi auf die gleichen Waren, die verändern sich ja nicht so schnell, so viel Geldmenge da reinschwappt, dass halt dann die Ware dann auf einmal viel mehr Geld kostet. Und das ist halt Inflation.
Beispiel USA. Der Staat hat ungefähr 16 Billionen Dollar Schulden. Billion, das ist 16 mit 12 Nullen. Und das Geld ist aufgenommen bei der Fed. Die Fed gehört 8. Meist jüdischen Familien, unter der Annahme ein Rechenexempel, dass die nur 1% Zinsen kriegt, so kriegt die im Jahr 160 Millionen Dollar.
Durch 8 Milliarden?
Hat jede Familie im Jahr 20 Millionen, also mindestens.
Milliarden.
Millionen.
Milliarden.
Für Milliarden Dollar.
Arbeitsloses Einkommen. Also das mit jüdisch kann man dazu sagen, muss man es. Weil man, wenn man in die Richtung aktiv wird, gerne mal dann in das rechte oder linke, je nachdem, ob man in die USA oder in Europa redet, gestört wird. Das sollte man am besten gleich mal weglassen, damit man sich nicht selber ausschießt.
In der Liste der Reichen scheinen diese Leute gar nicht auf. Die Liste der Reichen fängt bei den Mexikanern an, der jetzt da die A1 gekauft will oder gekauft hat, und der zweite ist dann der Bill Gates und so weiter.
Kommen
da gar nicht vor in der Liste.
Ja, ich bin genauso Christen sein. Also, ich habe jetzt auch.
Ja. Also ich würde die Diskussion von irgendwelcher religiöser Herkunft oder sonst was einfach außen vor lassen.
Deren Herrschaft, die sich hier besser wünscht,
genau.
Dazu jetzt gut.
Ja.
Macht.
Kirche hat die Jahrhunderte lang verboten, dass man Zinsen annimmt. Habe ich herausgefunden. Das war in der Mittelalter. Also Zinsen sind nicht verboten in der Kirche.
Ja, ja,
ja. Dann haben sie es akzeptiert. Und haben sie dafür das gegeben, sonst ist fehlerfrei eingeführt, damit man sozusagen als der, der was Zinseinkommen hat, auch in den Himmel kommen kann. Also man kann sich durch fehlerfrei und durch Zahlungen einbuschen. Und ja, das hat mir so ein paar eingefallen. Ja.
Bei den Moslems ist es nochmal ein schweres Zinssystem.
Ja,
genau. Mhm. Aber komisch ist, dass zum Beispiel in
die Banken geht. Ja, das ist schon aufgeregt.
Abschließend, glaube ich, kann man sagen, dass der Verein, so wie wir da haben, wirklich sehr gute alternative Bewegung ist, die dem ganzen System ein bisschen entgegentritt. Tauschkreise und Nachbarschaftshilfevereine kennen wir immer mehr und mehr, auch wenn es nicht wir gemeinsam hassen, aber die Leute werden schon langsam munter und kommen drauf, so kann es nicht weitergehen, wie es dabei läuft. Und das ist halt, sehe ich auch so als sehr gute Möglichkeit, wie man sich persönlich engagieren kann. Weil sonst ist man eigentlich sehr machtlos dem Ganzen gegenüber. Habe zumindest ich den Eindruck. Und ja, der Professor Hörmann probiert sogar den Rechtsweg, was ich auch sehr lobenswert finde, das taugt mir voll. Ja. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, die jetzt für alle von großer Bedeutung sind, dann würde ich sagen, dass wir einfach im Kleinkreis dann weiter diskutieren, die was ja, daran interessiert sind. So, danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ihr das mitnehmen könnt.